Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Der liebe Gott, das Christkind und ich. Und damit ihr euch genauso einstimmen könnt auf die Predigt, wie ich mich auch eingestimmt habe auf die Predigt, habe ich euch ein Lied mitgebracht. Dann sprach Gott alle diese Worte: Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Du sollst dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen und dich nicht verpflichten, ihnen zu dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Bei denen, die mir feind sind, verfolge ich die Schuld der Väter an den Söhnen, an der dritten und vierten Generation. Bei denen, die mich lieben und auf meine Gebote achten, erweise ich Tausenden meine Huld. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbats, halte ihn heilig. 6 Tage darfst du schaffen und jede Arbeit tun. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Du sollst nicht morden, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen, du sollst nicht nach dem Haus deines Nächsten verlangen, du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen, nach seinem Sklaven oder seiner Sklavin, seinem Rind oder seinem Esel oder nach irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. Der liebe Gott, das Christkind und ich. Wie passt das Weihnachtslied, wo ihr ja alle so ein bisschen auch mindestens schmunzeln musstet, mit den 10 Geboten zueinander? Sind das vielleicht 2 Extreme, aus denen man als gläubiger Mensch so ein bisschen den Mittelweg wählt und an einen durchschnittlichen Gott glaubt, so zwischen niedlichem Kind und autoritärem Gott? Um diese und ähnliche Fragen zu beantworten, möchte ich gerne bei Adam und Eva anfangen. Am Anfang der Bibel, also ihr könnt es euch gemütlich machen. Am Anfang der Bibel lesen wir von der Idylle des Garten Edens. Man könnte da etwas spitz formulieren, dass Gott dann auch lieb war. Es gab noch keine 10 Verbote. Aber sagen wir mal ehrlich, das Paradies war nicht einfach ein Ort einer ewigen Glückseligkeit, sondern der Ort der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Gott war da, er war greifbar, er war präsent, er war erlebbar. Der Schöpfer des Universums, der Herrscher über alles, der gewaltige, allmächtige Gott, er hat sich entschieden, den Menschen als Gegenüber zu schaffen. Er hat sich entschieden, eine Beziehung zu ihm zu haben. Und um dem Menschen einen freien Willen zu gewährleisten oder zu geben, gab es ein Gebot. Der Mensch durfte nicht vom Baum der Erkenntnis essen. Aber ich denke, es ist relativ bekannt, dass Adam und Eva dieses Gebot übertreten haben, Gott sie rausgeschmissen hat aus dem Paradies und die Geschichte der Menschheit ihren Lauf genommen hat. Aber was geblieben ist, ist Gottes Wunsch nach Gemeinschaft mit uns Menschen und auf unserer Seite die mehr oder weniger ausgeprägte Empfindsamkeit für etwas Übernatürliches. Egal, wo man auf der Welt schaut, Menschen suchen eine Verbindung zum Übernatürlichen. Mehr oder weniger ausgeprägt. Aber wieso muss Gott dann, wenn man in der Bibel ein paar hundert Seiten weiterblättert, auf einmal mit 10 Geboten kommen? Das sind doch Einschränkungen meiner Persönlichkeit und dann gleich eine ganze Liste. Und ich meine, wenn der Mensch noch nicht mal in der Lage war, 1 Gebot zu halten, wie soll er es dann mit 10 schaffen? Da liegt doch schnell der Schluss nahe, dass der liebe Gott gar nicht so lieb ist, wie viele behaupten, oder? Und ich meine, das Leid auf der Welt wird auch nicht besser mit mehr Regeln. Kennt ihr solche Argumente? Ich treffe immer wieder Menschen, die Gott aus solchen Gründen oder aus ähnlichen Gründen den Rücken zukehren. Oder Menschen, die den Glauben, ja, wie soll ich sagen, aus einer mehr oder weniger großen Distanz betrachten. Sie glauben schon irgendwie an die Existenz Gottes. Irgendwo gibt es einen Gott, aber er ist weit weg, irgendwo in der Ferne. Auf jeden Fall nicht nah. Und so eine distanzierte Haltung ist auch nicht neu. Wenn wir bei den 10 Geboten noch mal ein Stückchen weiterlesen, das ist 2. Mose 20 und jetzt die Verse 18 bis 21, da steht, das ganze Volk erlebte, wie es donnerte und blitzte, wie Hörner erklangen und der Berg rauchte. Da bekam das Volk Angst, es zitterte und hielt sich in der Ferne. Sie sagten zu Mose, rede du mit uns, dann wollen wir hören. Gott soll nicht mit uns reden, sonst sterben wir. Da sagte Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, Gott ist gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. Die Furcht vor ihm soll über euch kommen, damit ihr nicht sündigt. Das Volk hielt sich in der Ferne und Mose näherte sich der dunklen Wolke, in der Gott war. Eine krasse Situation. Wahrscheinlich sehr bedrohlich, sehr konkret irgendwie. Wie würdest du dich in dieser Situation verhalten haben? Wenn ich mich in diese Geschichte reinversetze, spüre ich irgendwie Gottes Rufen, seine Sehnsucht, dem Menschen wieder nah sein zu können. Der Wunsch, komm doch. Aber gleichzeitig merke ich auch, dass da eine wahnsinnige Angst ist der Israeliten. Kann es sein, dass es daran liegt, dass sie Gott nur als autoritären Gott gesehen haben? Nicht als den liebenden Gott, der die Gemeinschaft mit den Menschen sucht? Ist Gott denn überhaupt ein autoritärer Herrscher und so gar nicht der gute Opa auf der Wolke? Denn wenn man diese beiden extremen Gottesbilder mal miteinander vergleicht, gemeinsam ist es ja, dass in keinem der Gottesbilder eine Beziehung zu Gott da ist. In Offenbarung 3, Vers 19 und 20 wird diese Spannung zwischen diesen beiden extremen Gottesbildern, finde ich, relativ gut erklärt. Da lesen wir, wen ich liebe, den weise ich zurecht und nehme ihnen Zucht. Mach also ernst und kehr um. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und ich werde Mahl halten, ich mit ihm und er mit mir. Gott ist nicht der liebende Gott, der irgendwo distanziert in der Ferne auf einer Wolke sitzt und an dem man glauben kann wie an den Weihnachtsmann. Manchmal wäre es einfacher, so ein Gottesbild zu haben, oder? Aber ich würde lieber von einem liebenden Gott sprechen, als von dem lieben Gott. Weil Gott ist liebend, wie wir in dieser Offenbarungsbibelstelle gesehen haben. Er ist alles andere als einfach nur lieb und nett. Er kümmert sich, er ist gerecht, vielleicht auch manchmal ein bisschen streng, aber liebend. Die Formulierung lieber Gott stellt, finde ich, Gottes Größe und Autorität irgendwo ein Stück weit in Frage, weil sie den Menschen über Gott stellt. So irgendwo, ach, da ist der kleine liebe Gott, so hätschel tätschel. Und dann machen wir Gott klein. Aber letztendlich ist es doch so, wenn ein Mensch jemals in der Lage wäre, Gott zu erklären, dann würde Gott kein Gott sein, weil er kleiner wäre als unser Verstand. Aber manchmal wünscht man sich ja schon irgendwie, Gott erfassen zu können, Gott vielleicht auch ein Stück weit erklären oder nachvollziehen zu können. Besonders wenn man mitbekommt, was für ein Leid da ist. Da wünscht man sich doch eigentlich ein Stück weit, dass Gott liebevoller ist, vielleicht ein bisschen lieber ist, ein bisschen handsamer ist. Der liebende Gott, das Christkind und ich. Wer hat eigentlich früher bei euch die Weihnachtsgeschenke gebracht? Das Christkind oder der Weihnachtsmann? Gibt es da einen Unterschied? Bei dieser Frage frage ich mich manchmal auch, wo Weihnachten im ursprünglichen Sinne geblieben ist. Weil im Grunde genommen geht es ja bei Weihnachten um die Geburt von Jesus und damit wieder um den liebenden Gott. In den recht bekannten Versen im Johannesevangelium 3, Vers 16 und 17 lesen wir: Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Jesus rettet und ermöglicht wieder die Beziehung zu Gott. In Jesus wird Gott Mensch und löst dieses Beziehungsproblem zwischen den Menschen und Gott von seiner Seite her. Jesus ist der Retter, der Christus, der Heiland, der Erlöser und so weiter. Und die Botschaft von Jesus ist relativ einfach und doch so herausfordernd. Da lesen wir in Markus 1, Vers 14 und 15: Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Gott als König, Gott als Majestät ist durch die Geburt Jesu mit seinem Reich nahe gekommen, greifbar geworden. Aber dieses Bild von dem Königreich heißt ja auch, dass Gott mit seiner Herrschaft nahe gekommen ist. So nahe, dass wir Menschen unter diese Herrschaft kommen können. Für den einen vielleicht ein eher unangenehmer Gedanke, für den anderen vielleicht ein befreiender Gedanke. Seine Herrschaft ist anders, als wir uns das manchmal vorstellen. Die Friederike hatte das ja in der Begrüßung schon beschrieben, dass Jesus nicht auf dem hohen Ross als prachtvoller König daherkommt, sondern etwas unscheinbarer, demütig auf einem Esel daherreitet. Aber gleichzeitig damit auch zum Ausdruck bringt, dass er nahbar ist, dass er Teil des Volkes ist und nicht irgendwo darüber schwebt. Und wenn Jesus im Neuen Testament über das Reich Gottes spricht, dann stellt er auch wieder vieles auf den Kopf. Dann heißt es auf einmal, dass der König sein Leben gibt für das Volk, demütig ist und gar nicht herrschsüchtig, liebevoll und gerecht, machtvoll und doch einladend. Dieses Sinnbild vom Königreich hat damals wahrscheinlich unter anderem bedeutet, dass die Fremdherrschaft aufhört, dass da wieder ein eigenes Land da war, eine eigene Identität, ein König, der Frieden und Wohlstand bringt. Was kann es heute bedeuten? Kann es sein, dass Gott als König in meinem Leben mein Leben befrieden kann? Das heißt, Ordnung und Ruhe hineinbringen kann? Und das kann ja in jedem Lebensbereich sein, in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Familie. Und ich denke, jeder, der in das Reich Gottes kommt, erhält auch eine klare Identität als Angehöriger des Könighauses. Damit haben wir uns ja dieses Jahr als Predigtreihe sehr stark beschäftigt, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein, Teil dieser Königsfamilie zu sein, diesen Standpunkt zu haben. Aber so wie das Jahr jetzt zu Ende geht, geht auch die Vorweihnachtszeit langsam zu Ende. Und wenn ich mich umschaue, dann wird eigentlich statt die Erlösung durch den Retter ins Gedächtnis zu rufen, werden Geschenke vom Christkind verkündet. Und Weihnachten ist für die meisten eigentlich mehr ein ein traditionelles Familienfest geworden, dessen Ursprung immer weiter romantisiert wird, um es einer breiteren und weniger gläubigen Gesellschaftsschicht zugänglich zu halten und kommerziell zu nutzen. Da wird Jesus zum Christkindlein, wie wir es am Anfang im Lied gehört haben. Aber eigentlich ist es doch eine totale Verniedlichung, die die Allmacht Gottes und seine Größe extrem entwertet. Es ist schon, ich will nicht sagen blasphemisch, aber es geht doch ganz stark in die Richtung. Auch die Engel verlieren ihren Status als Boten Gottes und werden zu verspielten, pummeligen Kleinkindern mit Flügelchen. Alles wird verharmlost, verniedlicht, verhöhnt, bis es handsam ist und bloß keine Botschaft mehr enthält, die dem Menschen den echten Frieden und die echte Harmonie anbietet. Aber diesen echten Frieden und diese echte Harmonie kann nur Jesus geben. Und er bietet es heute an. Aber so oft suchen wir diese Dinge ganz woanders. Und ich glaube, gerade in der Weihnachtszeit, wo das Jahr so ein bisschen zur Ruhe kommt, wo die Tage dunkler werden, wo dieser romantische Schimmer von den Lichterketten da ist, da wünschen wir uns wieder diesen Frieden. Wenn wir daran denken, Weihnachten wieder mit unserer Familie zusammen zu sein, haben wir Sehnsucht danach, dass es ein friedvolles Weihnachten ist, dass sich alle wieder verstehen, dass die Welt wieder ein Stück weit in Ordnung kommt. Ist das verkehrt? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass dieser Wunsch tief in uns drin ist, aus einem Grund, weil wir dazu geschaffen sind, in der Beziehung zu Jesus zu leben. Diesen Frieden wieder durch Jesus zu bekommen. Und ich glaube, dass die Weihnachtszeit uns wieder in diese Beziehung hineinziehen kann. Und ich meine, ich liebe es, in der Weihnachtszeit durch die Stadt zu gehen, diesen Geruch von gebrannten Mandeln zu haben, die Lichterketten zu sehen. Das hat was Feierliches und ich genieße das. Gleichzeitig merke ich aber auch, wie Weihnachten ein Stück weit seinen Ursprung verliert, wie ich es eben schon ein bisschen beschrieben habe. Und bin ein bisschen frustriert, dass wir als Christen oft so ein Stück weit tatenlos zusehen, wie Gott aus diesem Fest verdrängt wird. Wo es um das Fest geht und nicht mehr um die Beziehung zu Gott. Es ist nicht so ganz offensichtlich und auch eher schleichend und im Hintergrund. Lass uns nochmal einen Blick auf Weihnachten werfen. Die Geburt Jesu fand an dem unspektakulärsten Ort der Welt statt. Irgendwo in einem Stall in einem kleinen Bauerndorf. Ein scheinbar unbedeutsamer Ort, nicht beachtet, irgendwo am Rande. Und trotzdem macht Gott einen riesen Tamtam darum. Er verleiht dem Ganzen seinen Glanz und veranstaltet eine Riesenfeier. Die Geburt wird von einem Engel angekündigt. Und nachher sehen wir, dass Heerscharen von Engeln am Himmel sind und Gott loben. Ich muss die Bibelstelle einfach vorlesen, weil jedes Mal, wenn ich die lese, bekomme ich eine Gänsehaut, weil ich einfach merke, dass Gottes Herrlichkeit einfach in diese Situation hineingelegt worden ist. Da lesen wir in Lukas 2, Vers 9 bis 14. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr. Der Engel aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach. Verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Frieden bei den Menschen seiner Gnade. Was muss das damals für eine Atmosphäre gewesen sein? Stellt euch vor, der ganze Himmel ist voll mit Engeln, mit der strahlenden Herrlichkeit Gottes. Ich glaube, das hat sämtliche Fußballspiele oder Großkonzerte von heute in den Schatten gestellt. Wie ist es heute? Vielleicht kann man ein bisschen provozierend sagen, dass die Herrscharen von Engeln sich in den pummeligen Kleinkindern in den Weiten der Schaufenster wiederfinden. Statt Königswürde gibt es rote Zipfelmützen. Und selbst das Christkind ist dem Kommerz gewichen. Es ist zu fromm und wird verdrängt von Armeen von Nikoläusen und Weihnachtsmännern in den Geschmacksrichtungen Vollmilch und Zartbitter. Und die Herrlichkeit Gottes, die damals da war, die lässt sich nur noch aus den Lichterketten erahnen. Ein Weihnachten ohne Gott, bei all den Traditionen, bei den Symbolen, bei den Angeboten, die es gibt, da könnte man das doch eigentlich meinen, dass Gott in seiner Allmacht, in seiner Größe und in seiner Herrlichkeit immer weiter und sukzessive ersetzt wird, verdrängt wird, an den Rand gestellt wird. Und schließlich und endlich rückt an die Stelle des größten Geschenks Gottes, dem Menschwerden Jesu, die Möglichkeit, sich alle Geschenke und Stimmungen kaufen zu können. Kann man wirklich alles kaufen? Wie war das nochmal eben mit der Familie? Mit dem heilen Weihnachten? Ich glaube, dass wir Menschen uns gerade in der Weihnachtszeit in einem besonderen Maße diese Harmonie und diesen Frieden wünschen. Aber wo suchen wir? In den Kaufhäusern oder in den Kirchen? Bei der Stimmung um uns herum, die wir so als Weihnachtsstimmung bezeichnen? Oder bei der leisen Stimme zu uns? Oder etwas krasser ausgedrückt, wer oder was rettet dich von der Einsamkeit und dem Unfrieden deines Lebens? Deine EC-Karte oder dein Erlöser? Was aber, wenn es uns gut geht, wenn wir eigentlich glücklich sind? Soll ja auch vorkommen. Wovon rettet uns Jesus dann eigentlich? Ich meine, heutzutage haben wir doch eigentlich alles. Und wenn nicht, gibt es die Dinge zumindest irgendwo in einem Geschäft zu kaufen. Aber Beziehungen und Freundschaften kann man nicht kaufen. Und ich glaube, dass wir hier zum Kern der Frage kommen. Wir Menschen sind Beziehungswesen. Jesus rettet uns von der Beziehungslosigkeit zu Gott. Und nun liegt es an jedem Einzelnen von uns, ob wir diese Beziehung möchten oder nicht. Jesus ist da und bietet es uns an. Wenn wir uns für eine Beziehung zu Gott entschieden haben, dann geht es um den König. Und ich glaube, heutzutage braucht es wieder neu Menschen, die für den König leben, die Gott wieder auf den Thron heben, die gegen diese Verniedlichung in der Gesellschaft aufstehen, die seinen Namen wieder groß machen. Da meine ich weniger irgendwie so das 20.000. Lobpreislied, wo das thematisiert wird. Die sind völlig berechtigt. Aber was ich meine, ist aus der Beziehung zu Gott heraus, im alltäglichen Leben, sein Wesen wieder widerzuspiegeln, seine Herrlichkeit sichtbar und greifbar werden zu lassen. Denn Gott ist heilig, er ist herrlich, er ist allmächtig, er ist der König der Könige. Welche Antwort gebe ich darauf? Erkenne ich Gott als meinen König an, als liebenden Gott, der mich von meiner Schuld befreit, aber auch gleichzeitig als den heiligen, gerechten und eifernden Gott, der seine Königsherrschaft ausbreiten will, damit sein Friede zu den Menschen kommt? Bin ich bereit, mich heute von Gott rufen zu lassen? Oder mal sehr konkret gedacht, wie kann ich an den Weihnachtstagen Gottes Frieden in mein Umfeld bringen? In meine Familie, zu meinen Arbeitskollegen, wenn ich noch arbeiten gehe, zu meinem Freundeskreis, meinen Nachbarn. Dreht sich mein Glaubensleben nur um Gottes Liebe, um Empfangen, beschenkt werden? Meine Geschenke sind super, auch an Weihnachten. Aber bin ich bereit, für den König zu leben? Um mein Suchen, mein Bedürfnis ein Stück weit dem unterzuordnen. Lass dich heute Morgen herausfordern, mit Gott in deinem Leben zu herrschen, Gottes Weihnachtsbotschaft in diese Welt zu bringen, das heißt deinen Freunden und Bekannten, die Menschwerdung Jesu und sein Angebot, wieder in Beziehung hineinzukommen, Frieden zu bekommen. Lass das greifbar werden. Es geht nicht um irgendeine weichgespülte Form christlicher Frömmigkeit. Es geht um den König, um sein Anliegen. Es geht um den liebenden Gott, den erlösenden Jesus und dich. Amen.